Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In der Zeitung wurde letzte Woche berichtet, dass ein Gericht in Teheran im Iran eine Ehebrecherin wegen eines Seitensprungs dazu verurteilt hat, 2 Jahre lang in einem Leichenhaus Leichen zu waschen. Außerdem soll sie wegen der teuflischen Affäre 74 Peitschenhiebe bekommen. Ihr Geliebter wurde zu 99 Peitschenhiebe verurteilt und in eine abgelegene Gegend ins Exil geschickt. Man kann sagen, andere Länder, andere Sitten. Während ein Seitensprung in Deutschland, besonders bei Prominenten, fast schon gefeiert wird und natürlich keine Strafe nach sich zieht, wird es im Iran offensichtlich anders gesehen. Mir steht es nicht zu, dieses Urteil zu bewerten. Auffällig ist jedoch, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Sichtweisen bezüglich Moral und Ethik gibt. Und gerade auch beim Thema Gotteslästerung ist in vielen, vornehmlich islamischen Ländern, nicht zu spaßen. Dort wird der Religion ein ganz anderer Stellenwert zugemessen. Wir sehen, dass wir solche Urteile nicht einfach aus unserer weltlichen und westlichen Sichtweise heraus beurteilen können. Auch die Ausgangslage für Stephanus damals im 1. Jahrhundert war eine völlig andere als die, welche heute in Deutschland üblich ist. Damit wollen wir uns nun der Verteidigungsstrategie des Stephanus zuwenden, wie sie uns in der Apostelgeschichte im 7. Kapitel geschildert wird. Ich lese zunächst einmal die Verse 1 bis 16. Da sprach der hohe Priester: Verhält sich denn dies so? Er aber sprach: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Und er gab ihm keinen Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß, es ihm zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott sprach aber so: Sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land, und man wird ihn knechten und übel behandeln 400 Jahre lang. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am 8. Tag, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm, und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Thema: Stephanus geht aufs Ganze. Wenn wir uns das Kapitel genauer anschauen, wird uns auffallen, dass Stephanus eine Methode der Verteidigung wählt, die uns, glaube ich, völlig unbekannt ist. Wer schon einmal in Deutschland eine Gerichtsverhandlung verfolgt hat, der weiß, dass dies ganz anders abläuft als die Verhandlungen vor dem Hohen Rat. In Deutschland wird der Angeklagte gefragt, ob er etwas zu den Vorwürfen sagen möchte, vielleicht auch zu ganz konkreten Vorwürfen, und dann kann er sich hierzu äußern oder eben auch nicht. Für Einschätzungen, die darüber hinausgehen, wie zum Beispiel Schuldfähigkeit, oder die Wirksamkeit bestimmter Medikamente, Bedeutung von Material, Stoffen und ähnlicher Dinge, wird oft ein Gutachter zu Rate gezogen. Doch Stephanus handelt anders. Der erste Punkt heute Morgen, die Glaubenszeugen aus dem Alten Testament, Abraham und die Erzväter. Stephanus ist vor den Hohen Rat gezerrt worden, weil einige Anhänger aus unterschiedlichen Synagogen mit Stephanus über seine Verkündigung des Evangeliums gestritten hatten, falsche Zeugen gegen ihn aufstellten und schließlich das Volk aufwiegelten, sodass sie ihn überfallen und vor den Hohen Rat stellen konnten. Der Vorwurf gegen ihn lautete: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Nun fragte der Hohepriester ihn: Ist das so, wie diese Männer behaupten? Was sagst du dazu? Eigentlich, so sollte man annehmen, dürfte es doch für Stephanus ein leichtes sein, diese Vorwürfe entweder zu bestätigen oder aber zu entkräften. Stephanus könnte jetzt noch einmal genau darlegen, was er denn wirklich gesagt hat. Doch Stephanus beginnt seine Verteidigungsrede ganz anders. Zu den Anschuldigungen als solches nimmt er zunächst erstmal gar nicht Stellung. Er beginnt mit der Entstehung des Volkes Israel, die jetzt schon einiges zurücklag. Und die erste entscheidende Person, die hiermit unmittelbar zusammenhängt, ist Abraham. Stephanus begann damit zu erwähnen, dass der Gott der Herrlichkeit unserem Vater Abraham erschien, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte und zu ihm sprach: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Auch kann man nachlesen in den Versen 3 und 4. Es begann alles damit, dass Gott in seiner Herrlichkeit erschien, das heißt, dass er sich dem Abraham offenbarte und ihm befahl, in ein anderes Land zu ziehen. Das Glaubensleben eines Christen beginnt immer mit der Erkenntnis des lebendigen Gottes. Abraham erkannte Gott und gehorchte ihm. Er glaubte Gott und trat in die konsequente Nachfolge ein. Auch Jesus fordert seine Jünger auf, ihm nachzufolgen, wenn es sein muss, ohne Rücksicht auf Heimat und Familie. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass eine große Volksmenge mit Jesus zog. Jesus wandte sich um und sprach zu ihnen, Lukas 14, 26 und 27, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, also hassen bedeutet hier so viel wie verschmähen bzw. zurückstellen um Jesu Willen, hasst nicht seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das wird in den Evangelien immer wieder betont, dass Jesus Nachfolger sucht und keine Mitläufer. Abraham ist ein Vorbild für wirkliche Nachfolge. Er ging aus dem Land der Chaldäer fort und wohnte in Haran. Nach dem Tod seines Vaters führte Gott ihn von dort herüber in dieses Land, das die Juden ebenfalls bewohnten. Wieso Abraham in der Geschichte so weit zurückgreift, oder beziehungsweise wieso Stephanus in Person des Abrahams so weit in der Geschichte zurückgreift, scheint hier noch nicht deutlich zu werden. Es ist in etwa so, als würde ich mit einem ungläubigen Flüchtling zum Beispiel über das Evangelium sprechen und mit der deutschen Geschichte anfangen. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht mit der Hermannschlacht im Teutoburger Wald 9 vor Christus beginnen. Doch Stephanus muss sich ja was dabei gedacht haben, dass er nun einen solchen großen Bogen schlägt. Gott gab Abraham aber kein Erbteil in diesem Land, auch nicht einen Fußbreit. Stattdessen verhieß er ihm, das ihm zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm. Man kann auch übersetzen, seinem Nachkommen, obwohl er noch gar kein Kind hatte. Hier haben wir übrigens auch einen ersten konkreten Hinweis auf Jesus. Aber das Unglaubliche hierbei war ja, dass Abraham und seine Frau Sarah schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter waren und bis dato auch keine Kinder hatten. Sein Same ist jedoch auch auf die weitere Nachkommenschaft zu beziehen, die darauffolgenden Generationen. Der allmächtige Gott sagte Abraham voraus, dass seine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem fremden Land. Man würde sie dort knechten und schlecht behandeln, 400 Jahre lang. Gott schloss mit Abraham einen Bund, den Bund der Beschneidung. Und tatsächlich zeugte Abraham noch einen Sohn, den Isaak. Und er beschnitt ihn am 8. Tage. Und als Gott ihn dann aufforderte, doch seinen Sohn zu nehmen, um ihn zu opfern, da machte sich Abraham tatsächlich auf den Weg und gehorchte Gott. Er tat dies in dem Glauben, wie es im Hebräerbrief heißt, Kapitel 11, Vers 19, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Isaak zeugte den Jakob und Jakob die 12 Erzväter, so weit, so gut. Nun kann man annehmen, dass danach ja wohl alles glatt verlief, doch weit gefehlt. Die Erzväter waren neidisch auf Josef und verkauften ihn als Sklave nach Ägypten. Hier können wir erneut sehen, was Neid und Eifersucht selbst im engsten Familienkreis anrichten können. In der heutigen Zeit würde ich auch unbedingt noch die Habgier dazu zählen, die besonders bei Erbangelegenheiten häufig ein Thema ist. Aber Gott war mit Josef, trotz aller widrigen Umstände. Er rettete ihn aus allen Bedrängnissen, gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn schließlich zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Und dann, nach einiger Zeit, kam eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal, sodass die Väter keine Speise mehr fanden. Als nun Jakob hörte, dass in Ägypten Korn zu bekommen sei, sandte er die Väter Israels zum ersten Mal aus. Und dann beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, den Brüdern, die ihn vor langer Zeit nach Ägypten verkauft hatten. Dadurch wurde dem Pharao die ursprüngliche Herkunft Josefs bekannt. Daraufhin beauftragte Josef seine Brüder, dass sie wieder zurückziehen sollten und die ganze Verwandtschaft, einschließlich seines Vaters Jakob, das nächste Mal mitbringen sollten. 75 Personen. Dies geschah dann auch und Josef wurde zu ihrem Helfer. In den Versen 15 und 16 in unserem 7. Kapitel der Apostelgeschichte heißt es dann weiter: Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Soweit in Kurzfassung die Geschichte Abrahams, Isaaks, Jakobs und Josefs. Wer einmal ganz kurz und grob über die Geschichte Israels informiert werden möchte, dem empfehle ich, dieses 7. Kapitel noch einmal zu lesen. Doch wenn wir uns nun noch von den die einzelnen Personen und Ereignisse Vorhersagen anschauen, dann müssen wir uns die Frage stellen: Wer ist denn hier der eigentlich Handelnde? Für den Zeitraum von über 400 Jahren, in denen die Israeliten in einem fremden Land geknechtet wurden. Abraham und seine Frau Sarah wären wohl nicht mehr auf die Idee gekommen, in ihrem Alter noch einen Sohn zu zeugen, nachdem es vorher nicht geklappt hatte. Die Brüder Josefs dachten, dass sie den Schwätzer nun endlich los seien. Niemand konnte auch nur ansatzweise eine Ahnung davon haben, dass die ganze Angelegenheit einmal so enden würde. Josef selbst drückte es hinterher so aus. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Der eigentlich Handelnde ist der allmächtige, souveräne Gott, der einen Plan hat und alles nach seinen Plänen führt. Du kannst so viele Pläne machen, wie du willst. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Und hier wird auch wieder etwas von Erwählung deutlich. Gott erschien Abraham und dann geht die Linie weiter. Bund der Beschneidung, Isaak, Jakob, Josef, zahlreiche Nachkommenschaft, weiter über Mose, die Propheten, die Könige David und Salomo, zu denen wir jetzt auch im zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt heute Morgen, Mose, David und Salomo. Zunächst einmal könnten wir natürlich die Frage stellen, warum Stephanus überhaupt so weit ausholt. Beantworte doch einfach die Frage des hohen Priesters und dann ist gut. Im Ruhrgebiet sagt man manchmal, vielleicht hier auch, Junge, komm mal auf den Punkt. Doch nur Geduld. Es wird schon noch deutlich, was Stephanus eigentlich vorhat. Angesichts der Vorgehensweise Gottes mit den Erzvätern möchte ich für mich erst noch einmal festhalten, was wir doch für einen wundervoll großartigen, herrlichen Gott haben, dem wir als seine Kinder dienen dürfen. Empfindest du nicht auch so? In unserem Abschnitt heute Morgen geht es damit weiter, dass das Volk wuchs und sich mehrte in Ägypten. Und zwar als die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte. Gott hält seine Zusagen gewiss, doch den Zeitpunkt bestimmt er ganz allein. Als dann in Ägypten ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte, behandelte er die Israeliten sehr schlecht. Dies ging so weit, dass er anordnete, die geborenen Söhne der Israeliten zu töten. Und gerade in diese Zeit hinein wurde Mose geboren, der große Zeuge des Alten Testamentes und eine der größten Persönlichkeiten, die überhaupt je auf Erden gelebt haben. Doch würde dies nicht das sichere Todesurteil bedeuten? Seine Eltern handelten im Glauben. Dies wird ebenfalls in Hebräer 11 geschildert, dem Abschnitt der Schriftlesung. Hebräer 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Die Eltern konnten ihn 3 Monate verbergen und ernähren und setzten ihn dann aus im Vertrauen darauf, dass Gott auch hier eine Lösung parat hatte. Schließlich nahm die Tochter des Pharao Mose zu sich und erzog ihn als ihren eigenen Sohn. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und wurde ein fähiger Mann. Als er dann 40 Jahre alt war, kam in ihm der Gedanke auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Wieso Mose gerade diesen Einfall hatte, weiß ich nicht. Es wird nicht berichtet. Ich denke, es wird ihnen in Ägypten bestimmt nicht schlecht ergangen sein. Die Zukunft stand ihm offen. Nur in Glaubensfragen stand er allein auf weiter Flur. Deswegen wollte er sich auf die Suche begeben nach Brüdern und Schwestern des verheißenen Volkes. Vielleicht könnte er ihnen ja behilflich sein. Als er dann jemanden fand, der von einem Ägypter Unrecht erleiden musste, schaffte er ihm Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er dachte, dass seine Brüder es doch verstehen würden, dass Gott ihnen durch Mose helfen würde. Aber sie verstanden es nicht. Mose machte sich aus der Sicherheit am Hofe des Pharaos auf den Weg, um nach seinen unterdrückten Brüdern und Schwestern zu schauen. Auch Jesus kam aus Ägypten, um sein Volk zu erretten. Ähnlich wie bei Mose hatte der König Herodes befohlen, in Bethlehem und Umgebung alle Jungen bis zu 2 Jahren zu töten. Doch ein Engel erschien Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Matthäus 2, Vers 13. Also, Josef sollte sich seine Frau Maria schnappen und ihren Sohn Jesus und schleunigst nach Ägypten aufbrechen und dann so lange dort bleiben, bis der Engel sich erneut mitteilen würde. Josef wird etwas aufgetragen, was uns allen mehr oder weniger schwerfällt, zu warten. In Matthäus 2 heißt es dann weiter, Vers 15, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Zitiert aus Hosea 11, Vers 1. In den Versen 19 und 20 schreibt Matthäus: Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Wie bereits schon gesagt, Gott kommt mit seinen Plänen immer zum Ziel. Auch Könige können diese Pläne nicht vereiteln, ja selbst der Satan nicht. Jesus kam aus Ägypten in das Land Israel, damit er sich dort später als Messias und Sohn Gottes erweisen würde. Mose dachte, dass er sich auf Ägypten aufmachen müsste, um seinem Volk zu helfen. Doch als Mose am folgenden Tag, nachdem er den Ägypter erschlagen hatte, zwei miteinander streiten sah, ermahnte er sie zum Frieden und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose war verwundert, dass dies bekannt geworden war, und floh und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Den Kurzbericht, den Stephanus uns über Mose gibt, können wir in unserem Abschnitt in den Versen 20 bis 41 nachlesen. In Vers 30 heißt es: Und als 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines Busches. 40 Jahre, eine lange Zeit. So lange musste Mose warten, bis der Herr ihm dort erschien. Als Mose, verwundert über diese Erscheinung, weil es brannte zwar ein Feuer in dem Dornbusch und doch verbrannte der Busch nicht, sich alles näher anschauen wollte, hörte er plötzlich eine Stimme. Die Verse 32 bis 34. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber zitterte und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Und wieder ist der allmächtige Gott derjenige, von dem die Initiative ausgeht. Mose ist lediglich sein Werkzeug, ein Diener. Ausgerechnet der Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen: Wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Mose wehrt sich mit Händen und Füßen. Es ist nicht mehr derselbe Mose wie vor 40 Jahren. Doch schließlich kann er sich dem Auftrag Gottes nicht entziehen. Hier müssen wir uns jetzt die Frage stellen, welche Qualifikation Mose denn für diesen außergewöhnlichen Auftrag mitbringt. Was hatte er denn die letzten 40 Jahre getan? Nun, er hatte Schafe gehütet. Passt das in ein Anforderungsprofil für Pastoren? Welche Gemeinde würde ihn denn einstellen? Aber der spätere König David war auch Schafhirte. Die beiden Brüderpaare Petrus und Andreas sowie Johannes und Jakobus Fischer. Paulus war Zeltmacher und Jesus Zimmermann. Genau das sind die Personen, mit denen Gott arbeiten kann und will. Je mehr sich ein Mensch von Gott abhängig weiß, desto besser. Und auch wenn du körperlich nicht der Stabilste bist, gilt gerade dir das Wort aus 2. Korinther 12, Vers 9: Denn meine Kraft, also die Kraft des Herrn, wird in der Schwachheit vollkommen. Mose hatte ja erfahren, dass er mit seiner eigenen Vorgehensweise nicht allzu weit gekommen war. Stephanus versäumt es nicht, den Mitgliedern des Hohen Rates einen dezenten Hinweis auf Jesus zu geben. Vers 37. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat: Ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Stephanus verwies auf Mose, den Gott dazu ausersehen hatte, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Stephanus schilderte ihn vom goldenen Kalb und vom Götzendienst, von der Stiftshütte und von der Wegführung nach Babylon. Die Stiftshütte brachten die Väter mit Josua in das Land, das sie in Besitz nahmen, bis zu den Tagen Davids. Dieser fand Gnade bei Gott und wollte Gott eine Wohnung bauen. Unter seinem Sohn Salomo wurde schließlich der Tempel gebaut. David und Salomo standen Gott in besonderer Weise nahe. Aber Stephanus erwähnt völlig zu Recht, dass der Höchste nicht in Tempeln wohnt, die von Händen gemacht sind. Alles, was Stephanus bis jetzt dem Hohen Rat sagte, war für sie nichts Neues. Sie kannten sich ja in den Schriften aus. So wussten sie auch um den Inhalt der Verse 49 und 50. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, auf dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Aufgegriffen aus dem Alten Testament. Jesaja 66, 1 und 2, wo Vers 2 beendet wird mit den Worten: Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Es ist hier so, als wenn Stephanus sagen wollte: Was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn dieser Tempel zerstört würde, der für euch so wichtig ist? Jesus Christus hat einen neuen Bund gestiftet. Und so geht Stephanus jetzt aufs Ganze. Der dritte Punkt: Stephanus stirbt den Märtyrertod. Ich lese jetzt erst nochmal die abschließenden Verse 51 bis 60. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Stephanus bezeichnet die Mitglieder des Hohen Rates als Halsstarrige und Unbeschnittene an Herzen und Ohren. Sie hatten nichts von dem verstanden, was Stephanus vorher gelehrt und auch gewirkt hatte. Konnten auch seine Aussagen über Jesus in keiner Weise richtig deuten. Stephanus sagt ihnen sogar, dass sie alle Zeit dem Heiligen Geist widerstreben, wie auch ihre Väter. Kurze Frage zwischendurch. Kann es sein, dass du auch manchmal dem Heiligen Geist widerstrebst? Stephanus führt weiter aus, dass bereits ihre Vorväter die Propheten verfolgt und getötet haben. Sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt haben. Also die, die auf Jesus hinwiesen. Doch man wollte sie nicht hören und brachte sie deswegen um, sodass sie nichts mehr sagen konnten. Doch nun war Jesus Christus ja auf die Erde gekommen. Er hatte sich offenbart, Zeichen und Wunder gewirkt, Menschen zur Buße gerufen und Sünden vergeben. Doch auch Jesus wurde getötet, indem man ihn kreuzigte. Seine Gegner wollten, dass endlich wieder Ruhe einkehrt und man zur Tagesordnung übergehen könnte. Stephanus greift den Hohen Rat frontal an. Vers 52b, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt Jesus verraten und umgebracht. Gerade ihr, die ihr das Gesetz auf Verordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Sie hätten es doch wissen müssen. Nun, mit diesen Anschuldigungen hat sich Stephanus natürlich keine Freunde gemacht. Aber seine Worte zeigten Wirkung. Es traf sie mitten ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Doch würde dies allein schon ausreichen, um Stephanus zu verurteilen? Aber Stephanus treibt die ganze Angelegenheit auf die Spitze. Allerdings, was blieb ihm anderes übrig, als das mitzuteilen, was er sieht? Vers 55 und 56. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Stephanus sieht Jesus zur Rechten Gottes. Wir sagen nur im Glaubensbekenntnis, sitzend zur Rechten Gottes. Doch Stephanus sieht Jesus stehend. Jesus ist aufgestanden, weil er seinen Diener Stephanus erwartet. Der Dienst als Armenpfleger währte nicht lange. Doch das war jetzt völlig egal. Jesus führt Stephanus nach Hause. Stephanus konnte voller Gewissheit dem drohenden Tod entgegensehen. Er war voll Heiligen Geistes und außerdem sah er ja tatsächlich den Himmel offen. Der gekreuzigte Herr Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und lebt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat dort seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen. Glaubst du das, dass Jesus dir nahe ist, in seinem Wort, durch seinen Heiligen Geist? Hast du die Gewissheit, dass Jesus dich erwartet, auch wenn du im Sterben nicht den Himmel offen siehst? Die Apostelgeschichte bestätigt dir, dass Stephanus mit absoluter Zuversicht davon ausgeht, dass Jesus ihn im Himmel bereits erwartet. Stephanus war voll Heiligen Geistes, er hatte eine Wiedergeburt erlebt. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen, damit unserer Schuld nicht mehr gedacht wird. Er allein ist unsere Rettung. Nachdem Stephanus dies gesagt hatte, war das Maß voll. Sie schrien mit lauter Stimme und hielten sich die Ohren zu. Das war für einen gläubigen Juden völlig normal. Damit wollte man demonstrieren, dass man schlechte Rede nicht hören wollte. Und hier hatten sie es ja wohl aus ihrer Sicht eindeutig mit Gotteslästerung zu tun. Sie brauchten auch diesmal ähnlich wie bei Jesus keinen weiteren Beweis. Stephanus hatte gesagt, dass er den Himmel offen sehe und Jesus den Menschensohn zur Rechten Gottes. Also entweder sie glaubten ihm oder sie mussten ihn töten. Gotteslästerung ist keine harmlose Sache. Vielleicht sind die Gerichtsurteile im Iran deshalb so streng. 2. Mose 20, 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich könnte einen überzeugten Moslem überhaupt nicht ernst nehmen, wenn es ihm egal wäre, dass ich sage, Jesus ist Gottes Sohn. Und natürlich stört es mich auch, wenn gesagt wird, Mohammed ist der entscheidende Prophet Gottes. Auch das ist für mich Gotteslästerung. Ganz zu schweigen davon, wenn die katholische Kirche uns Maria als Heilsmittlerin verkaufen will. Ich habe auch noch nie etwas von Angela Merkel diesbezüglich gehört oder gelesen, wie denn ihre Glaubensüberzeugung ist. Haben alle irgendwie recht? Sie ist nicht nur Bundeskanzlerin, sondern auch Vorsitzende einer christlichen Partei. An wem wollen sich die Menschen denn noch orientieren? Bezogen auf die religiöse Überzeugung zumindest, scheint der türkische Präsident Erdogan eine klarere Haltung einzunehmen. Vielleicht haben ihn aus Osnabrück bei der letzten Wahl deshalb so viele gewählt. Für den Hohen Rat war Gotteslästerung kein Kavaliersdelikt und musste mit dem Tod bestraft werden. Vers 57 und 58a. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Nun ging alles ganz schnell. Sie stießen Stephanus aus dem Hohen Rat hinaus in die Stadt, um ihn dort zu töten. Die Verhandlung war zu Ende. Das Urteil steht fest. Stephanus stirbt als Zeuge Jesu, der erste Märtyrer der Gemeinde. Und doch sieht er in dieser Situation mehr als alle anderen. Zur Zeit Jesu wurde man vermutlich bis zur Hüfte oder unter die Brust eingegraben und dann warf man so lange Steine auf ihn, auf Kopf und Oberkörper, bis derjenige starb. Bei Stephanus muss es etwas anders gewesen sein. Steinigung wird heute noch in einigen islamisch geprägten Ländern durchgeführt, darunter sind Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran und Saudi-Arabien. Diese als besonders grausam geltende und relativ langsame Hinrichtungsart verstößt gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wen wundert's? Die Zeugen der Steinigung des Stephanus legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab. Ein Mann, der uns bei der weiteren Betrachtung der Apostelgeschichte noch häufig begegnen wird und der weite Teile des Neuen Testaments bestimmt: Saulus. Da hieß er noch Saulus. Er hatte Freude an dieser Steinigung. So steinigten sie also den Stephanus. Und uns interessiert jetzt hoffentlich noch, ob von Stephanus auch ein paar letzte Worte berichtet werden, aus seinen letzten Minuten hier auf Erden, ähnlich wie von Jesus und den mit ihm Gekreuzigten. Ja, tatsächlich, als sie ihn steinigten, betete er und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er sah ihn ja bereits. Jesu letzte Worte waren: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Vater im Himmel hat diesen Befehl offensichtlich erhört, denn sonst könnte Jesus jetzt nicht zur Rechten Gottes stehen. Trotz der widrigen Umstände ist Stephanus absolut gewiss und getrost. Wir alle sollten diese Verbindung nach oben haben. Kurz vor Kriegsende des Zweiten Weltkrieges musste sich einer der vermeintlichen Widerstandskämpfer und Verschwörer Hitlers vor dem gefürchteten Präsidenten des Volksgerichtshofes verantworten, vor dem Richter Freisler, der oft wie ein Irrer durch den Saal schrie. Der Verschwörer war Helmut Graf von Moltke. Kurz vor seiner Hinrichtung schrieb er aus seiner Gefängniszelle heraus seiner Frau einen Brief. Darin heißt es unter anderem: Selbst auf die Gefahr hin, dass das hysterisch klingt, ich bin voll Dank. Eigentlich ist für nichts anderes Platz. Gott hat mich die 2 Tage vor dem Volksgerichtshof so fest und klar geführt. Der ganze Saal hätte brüllen können wie der Herr Freisler und sämtliche Wände hätten wackeln können und es hätte mir gar nichts gemacht. Es war wahrlich so, wie es in Jesaja 43, Vers 2 heißt: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Von Moltke vertraute Jesus bedingungslos. Kannst du auch so vertrauen? Die allerletzte Handlung von Stephanus wird uns in Vers 60 berichtet. Er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Ähnliche Worte kennen wir auch von Jesus selbst. Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus versuchte seinem Vorbild Jesus nachzueifern in der Kraft, die er selbst nur schenken konnte. Ich schließe mit einem Vers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in der Hölle. Amen.